Deutschlandfunk Interview.
Militärisch hatten sie keine Chance. Mit Dreschflegeln gegen bewaffnete Reiterscharen, das Ende der Bauernkriege in Deutschland, der Schweiz und Tirol war absehbar. Rund ein Drittel der 200.000 bis 300.000 Teilnehmer bezahlten ihre Herausforderung der Obrigkeit, ihre Gewalttaten und Plünderungen mit dem Leben. Es ging ihnen dabei nicht nur um materielle Forderungen. Die Bauernkriege waren auch Freiheitskämpfe, nachzulesen in den 12 Artikeln von Memmingen. Der Theologe und Reformator Thomas Müntzer unterstützte die Aufständischen. Martin Luther verfluchte dagegen die, wie er schrieb, mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Begonnen haben die Unruhen im Juni 1524. Und deshalb erinnert in Sachsen-Anhalt eine dezentrale Landesausstellung an mehreren Standorten in diesem und im kommenden Jahr an den Aufstand vor 500 Jahren. Eröffnet wurde die Ausstellung bereits in den Lutherstädten Eisleben und Mansfeld. Und ab Oktober zeigt auch eine Landesausstellung in Baden-Württemberg ihren Blick auf die Unruhen im 16. Jahrhundert. Apropos, Professor Marina Münkler lehrt Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Sie hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert. Mit ihr habe ich das folgende Gespräch geführt.
Frau Professor Münkler, wogegen lehnten sich die Bauern auf und wofür kämpften sie?
Die Bauern lehnten sich auf gegen die stärker werdenden Abgaben, die sie zu leisten hatten, also zum einen den Zehnten. Dazu kamen ja noch andere Steuern und in dieser Zeit wurden ja viele Türkenkriege geführt und das führte dazu, dass noch Türkensteuern erhoben wurden, dann wurden Romsteuern erhoben, wenn der Kaiser mal wieder nach Rom fuhr und so weiter. Also es gab sehr viele Steuern und die Abgabenlast war für die Bauern überaus drückend.
Das war das, wogegen sie waren und wofür kämpften sie dann obendrein noch?
Na, sie kämpften vor allen Dingen dafür, dass sie zum einen selbst entscheiden konnten, wie sie ihre Felder bewirtschaften, zum anderen aber dafür, dass die Leibeigenschaft abgeschafft wurde. Denn das war für die Bauern natürlich etwas, das sie nicht mit ihren eigenen Vorstellungen von Freiheit verbinden konnten, aber auch nicht mit den Vorstellungen von der Freiheit eines Christenmenschen.
Haben die Bauern ihre Forderungen, Stichwort Freiheit eines Christenmenschen, theologisch begründet?
Ja, das ist wirklich interessant und das zeigt den Einfluss der Reformation auf die Bauern. Sie haben sie mit der Bibel begründet. Also tatsächlich haben sie sich in den 12 Artikeln der Bauern, die in Memmingen 1525 entstanden und dann in Flugschriften veröffentlicht worden sind, haben sie sich auf die Bibel bezogen und haben beispielsweise gesagt, im 5. Buch Mose ist der Zehnt nur vorgesehen dafür, dass die Priester, also die Leviten im Alten Testament, unterhalten werden, dafür, dass es Almosen für Arme gibt und Versorgung, dafür ist es vorgesehen. Da haben sie gesagt, dazu sind sie bereit, aber sie wollten eben nicht, dass der Zehnt für alles Mögliche verwendet wird und auch nicht für das Wohlleben beispielsweise der Mönche, denn es waren nicht zuletzt die Klöster, die den Zehnten erhoben haben.
Auf die kommen wir noch zu sprechen. Die meisten Bauern waren doch wahrscheinlich Analphabeten. Woher wussten sie so genau Bescheid, was in der Bibel stand?
Ja, die meisten Bauern waren in der Tat Analphabeten und nicht nur die Bauern, sondern auch andere. Der Grad der Analphabeten war sehr hoch. Aber was damals schon sehr verbreitet war, war das Vorlesen von Schriften und zwar von Flugschriften, die es eigentlich mit dem Beginn der Reformation in sehr, sehr großer Zahl gab. Es ging ja Luther nicht zuletzt darum, sehr viele Menschen zu adressieren. Und das war ja auch für ihn der Grund, die Bibel zu übersetzen, damit sich eigentlich alle Laien auch ein Bild von dem, was in der Bibel Gott ihnen offenbart hat, machen konnten. Und auch da wurde immer viel vorgelesen. Es gab dann eine regelrechte Predigtbewegung auch nochmal. Und es wurde den Bauern eben sehr viel vermittelt von dem, was in der Bibel stand. Und Luther hat ja ganz gezielt so übersetzt, dass jeder das verstehen konnte. Nicht unbedingt im Selbstlesen, aber im Vorlesen.
Frau Professor Münkler, ein Ziel der Bauern waren die Klöster. Welche Rolle spielte der Klerus im Feindbild der Bauern?
Der Klerus spielte eine durchaus wichtige Rolle und insbesondere die Klöster, denn die Klöster gehörten eben zu denjenigen, die Steuern erhoben haben. Und es wurden auch immer wieder die Steuern erweitert. Also die Klöster haben ursprünglich den Großzehnt erhoben. Das waren 10 bis 30% der Abgaben von den Äckern und dem Großvieh. Aber dann haben sie auch angefangen, den Kleinzehnt zu erheben. Also für das, was die Bauern noch an Gemüse oder an Obst angebaut haben, für das Kleinvieh. Und auf diese Weise wurde das immer mehr. Und man konnte ja natürlich sehen, sehen. Die Klöster selbst waren prächtig ausgestattet. Die Mönche dort lebten ein relatives Wohlleben und das war den Bauern ein Dorn im Auge.
Wie haben die Grund- und Lehnsherren auf die Forderung der Bauern reagiert?
Die Grund- und Lehnsherren haben zunächst einmal zögerlich reagiert. Das hing damit zusammen, dass sie anderweitig beschäftigt waren mit den Kriegen gegen die Osmanen, aber auch mit den Auseinandersetzungen, die es in Oberitalien gegeben hat zwischen Kaiser und französischem König. Also insoweit war da zunächst einmal quasi Ruhe für die Bauern, tatsächlich sich zu sammeln. Aber dann haben sie umso härter reagiert und haben diesen Aufstand ziemlich brutal niedergeschlagen. Oder eigentlich muss man von Aufständen reden, denn es war ja mehr als einer.
Und in vielen Teilen des Landes, beziehungsweise auch in der Schweiz und auch in Tirol. Mhm. Sie haben Martin Luther eben schon angesprochen. Warum stand ein Reformator wie Thomas Münzer auf der Seite der Bauern und Martin Luther eben nicht?
Ja, Martin Luther hat ja relativ bald den Schutz der Obrigkeit genossen. Also der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise hat ihn geschützt davor, dass nachdem der Kaiser ihn 1521 in die Reichsacht gesetzt hat, man auch seiner habhaft werden konnte. Und von daher hatte er schon ein gewisses Bündnis mit der Obrigkeit. Andererseits hat er das aber auch theologisch gerechtfertigt, indem er gesagt hat, man muss trennen zwischen der Lehre der Bibel und Gottes und dem Verständnis, das ist jedem Einzelnen zugänglich und das muss er auch haben. Aber über die Obrigkeit, die ist von Gott eingesetzt, da hat er nicht zu richten.
Das hat Thomas Münzer ganz anders gesehen.
Das hat Thomas Münzer allerdings ganz anders gesehen. Der hat theologische und sozialrevolutionäre Vorstellungen sehr eng miteinander verbunden. Aber unter dem Aspekt, dass sowieso das Weltende kommt und dass man sich eigentlich jetzt in einem apokalyptischen Endkampf befindet und dass es dieser Endkampf vor allen Dingen gegen diejenigen geht, die sich allzu sehr in der Welt eingerichtet haben, also gegen die Reichen und Grundbesitzer.
Insgesamt, inwiefern hat die Reformation die Bauern beeinflusst und zu ihren Aufständen geführt?
Die Reformation hat schon ein anderes Bild des Bauern entwickelt, als es bis dahin der Fall war. Also man kann sagen, in der Literatur bis dahin ist der Bauer der dumme Tölpel. Das ändert sich in der Reformation, weil die Reformation zeigen will, es gibt so einen unmittelbaren Zugang zu Gott über die Bibel vermittelt und die angeblich gelehrten Pfarrer, die katholischen, die haben im Grunde gar keine Ahnung von Gott. Und da gibt es eine ganze Reihe von Reformationsdialogen, in denen den Bauern die Rolle zugeschrieben wird, dem Pfarrer zu beweisen, dass er nichts von Gott versteht, der Bauer aber sehr wohl.
Und wie wurde das aufgenommen, diese Überlegung?
Na, offensichtlich wurde das von den Bauern sehr positiv aufgenommen. Das sieht man an den 12 Artikeln, die in Memmingen entstanden sind, die sie natürlich nicht alleine geschrieben haben. Da haben ihnen gebildete Leute geholfen dabei. Aber im Grunde genommen können die anknüpfen an dieses neue Bild des Bauern. Und an den 12 Artikeln sieht man das sehr genau, wie deutlich sie das machen, wenn zum Beispiel in diesen Forderungen drin sind. Sie würden ja von allem Abstand nehmen, wenn man ihnen es auf der Grundlage der Bibel beweisen würde, dass sie im Unrecht seien.
Aus heutigem Blick könnte man sagen, die Bauern haben ihre Anliegen durchaus medial begleitet. Sie haben eben schon von den Flugschriften gesprochen.
Ja, also es gibt ausgesprochen viele Flugschriften. Die 12 Artikel der Bauernschaft werden weit verbreitet in Flugschriften, aber es gibt auch eine ganz andere Reihe von Flugschriften. Das sind nicht die einzigen und das führt auch tatsächlich zu einer Mobilisierung. Es sind ja auch durchaus nicht nur Bauern, die sich daran beteiligen, sondern auch Handwerker und es gibt sogar Sympathisanten im niederen Adel.
Frau Professor Münkler, militärisch wurden die Bauern geschlagen. Was hat Ihr Aufstand bewirkt?
Ja, ihr Aufstand hat leider nicht viel bewirkt, denn diese militärische Niederlage, die war sehr hart und sehr bitter. Also es sind sehr, sehr viele Bauern und Aufständische zu Tode gekommen. Man geht davon aus, dass etwa 200.000 bis 300.000 Bauern, Handwerker und andere sich erhoben haben und dass von denen zwischen 70.000 und 100.000 getötet worden sind, während es auf der Seite des Adels und des Militärs nur sehr geringe Todeszahlen gegeben hat. Von daher kann man sagen, das war eine sehr bittere Niederlage und sie hat auch nicht wirklich in eine Verbesserung der sozialen Wirklichkeit der Bauern geführt.
Schauen wir auf den Blick der Nachwelt auf diese Zeit. Wie blickte die Geschichtsschreibung der Bundesrepublik und der DDR auf die Bauernkriege?
Man kann sagen, in der Geschichtsschreibung der Bundesrepublik spielt der Bauernkrieg eher eine untergeordnete Rolle. Also in der Geschichtsschreibung selbst wird er schon breit untersucht. Und es gibt eine Debatte darüber, ob man das eigentlich als eine revolutionäre Bewegung begreifen kann oder nicht. Das ist für die DDR-Historiografie vollkommen ausgemacht und klar. Für die ist das die frühbürgerliche Revolution. Und diese frühbürgerliche Revolution, das ist im Prinzip ein Begriff, den Friedrich Engels erfunden hat. Und an den knüpft man an und bringt auf diese Weise, was ja auch nicht so ganz getrennt ist, Bauernkrieg und Reformation zusammen. Aber man macht das in allererster Linie deswegen, weil man daran zeigen kann, es gibt eine erfolgreiche Revolution. Denn der Bauernkrieg, dass der in einer bitteren Niederlage endet, das sieht man natürlich in der DDR auch. Aber man nimmt dann die Reformation als eben den siegreichen bürgerlichen Teil, an den dann später eine sozialistische Revolution nach der Überwindung des Kapitalismus anknüpfen kann.
Frau Professor Münkler, was verbindet den Aufstand der Bauern vor 500 Jahren mit den Protesten der europäischen Landwirtinnen und Landwirte im Frühjahr 2024?
Naja, ganz zweifellos ist es nicht mehr die Freiheit eines Christenmenschen, auf den sie sich berufen. Und ich glaube, dass die Bauern heute auch nicht mehr so bibelfest sind. Aber die Vorstellung von der bäuerlichen Freiheit, das ist etwas, was beide Bewegungen miteinander verbindet. Denn die Bauern wehren sich ja dagegen, dass man ihnen allzu viele Vorschriften macht, beispielsweise das Brachliegenlassen von Land, das ihnen auferlegt wird. Und das gab es auch übrigens im 16. Jahrhundert schon. Und noch länger ins Mittelalter zurück. Also da gibt es Ähnlichkeiten. Also die Vorstellung von der Freiheit eines Bauern, wenn man es pointiert sagen wollte, würde man sagen, die Freiheit eines Christenmenschen ist durch die Freiheit eines Bauern und der bäuerlichen Wirtschaft abgelöst worden.
Die Literaturwissenschaftlerin Professor Marina Münkler, Autorin des Buchs Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert.